Das ist der Monument Podcast und mein Name ist Stefan. Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierenden Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Monument Podcasts. Heute zu Gast, Theahard, zwei ganz besondere junge Männer von den Hunger Games. Und was sich dahinter verbirgt, das werden die beiden dir im Laufe unseres Gesprächs näher bringen. Auf jeden Fall crazy. Hallo ihr beiden, hallo Otto und grüß dich, Christian.
Moin. Hallo, grüß euch.
Hallo. Erzählt doch mal beide, wo ihr herkommt und wie ihr euch kennengelernt habt.
Graber Christian, mein Name. Ich bin Kumberger ursprünglich, war die letzten 6 Jahre meiner beruflichen Karriere in der Schweiz und bin jetzt wieder in Graz sesshaft geworden, also wieder zurück in die Heimat Steiermark. Und kennengelernt habe ich den Otto im Laufe meines Diätologiestudiums in Bad Gleichenberg an der FH Joanneum. Und ja, das waren 3 sehr interessante Jahre meines Lebens. Und ja, seitdem würde ich sagen, ist der Otto einer meiner besten Freunde und das ist nach wie vor sehr stabil geblieben. Vor allem eben durch so eine grandiose Tour, die wir da gemeinsam gemacht haben, nämlich die Hunger Games. Aber dazu kommen wir dann eh mal.
Genau. Otto? Ja, ich bin der Otto, also Otto Oberegger, komme ursprünglich aus der Südsteiermark, wohne jetzt allerdings auch schon seit über 20 Jahren in Graz. Beruflich habe ich sehr viele verschiedene Sachen gemacht, von Gastronomie über Eventbereich, Hotellerie und so weiter und so fort. Und bin dann nach dem Studium, eben, wo ich auch den Christian kennengelernt habe, dann im Bereich Human Resources gelandet und bin jetzt bei der Volkshilfe Steiermark für das Personal verantwortlich.
Mhm, super. Gesundheitsmanagement und Diätologie. Was dürfen sich denn unsere Zuhörer unter dieser Kombi an Studium vorstellen?
Okay, Gesundheitsmanagement im Tourismus nennt sich das Studium, recht schwer zu erklären, aber wenn man es runterbricht, baut dieses Studium auf 3 Säulen auf, eben den kompletten Gesundheitsbereich von Krankheit über Gesundheitsprävention bis hin zu Leistungssport und auch auf den verschiedenen Ebenen wird dort alles abgewickelt. Zweite Säule ist BWL und dritte Säule eben Tourismus-Dienstleistungen, sage ich dann immer dazu, wo man einfach lernt, wie kann man oder welche Dienstleistungen gibt es und wie kann man die bestmöglich dann auch verkaufen beziehungsweise an Mann und Frau bringen. Und es nennt sich beim Studium eben Tourismus, weil die Tourismusindustrie dort natürlich führend ist, was Dienstleistungen angeht.
Und ihr beide habt euch erst an der Uni oder an der Fachhochschule kennengelernt?
Genau. Mhm. Okay. Also ich war schon 2 Jahre an der Fachhochschule und der Christian ist dann eben beim Diätologiestudium eingestiegen und so haben wir uns dann kennengelernt. Ich habe eben, wie gesagt, ja, auch damals war ich schon im Eventbereich und habe unten am Campus und in der Region einige Veranstaltungen mit einem Kollegen zusammen gemacht und der Christian war einer der wenigen Diätologen, die auch veranstaltungsbegeistert waren. Und das ist dann natürlich aufgefallen, wenn von dem einen Studiengang, wo eigentlich kaum jemand bei den Veranstaltungen mehr teilnimmt, auf einmal einer da ist. Mhm. Und ja, so haben wir uns gefunden.
Okay.
Ich glaube, auffällig ist ein gutes Stichwort für mich. Ja, am Campus in FH Joanneum Bad Gleichenberg kann man 3 Sachen studieren. Gesundheitsmanagement, Diätologie und Ergotherapie. Und ich war eben wirklich einer der wenigen männlichen Diätologen. Und unter dem Studium kann man sich quasi vorstellen,
die Dosis macht das Gift. Es geht um Ernährung und unsere Hauptaufgabe liegt dabei, dass wir verhindern sollten, dass die Menschen zu wenig essen von den Sachen, die sie brauchen würden, mhm, und quasi auch irgendwie promovieren sollten, dass sie Sachen essen sollten, die den Körper und ihrem Lebensstil eigentlich gut tun würden. Mhm. Sprich, wenn jemand gesund, krank, sportlich, nicht sportlich ist, dann gibt es immer eine optimalere Zufuhr zum Beispiel. Und das sollten wir therapeutisch anleiten und kann man auch sehr gut machen. Allerdings war mein Ziel gleich von vornherein, dass ich ins Vortragswesen gehe und weiter unterrichten werde, neue Ernährungstherapeuten ausbilde. Glücklicherweise konnte ich das gleich in der Schweiz machen. Mhm.
Du. Ein Fun Fact noch am Rande für diejenigen, die den Campus in Bad Gleichenberg nicht kennen. Bad Gleichenberg ist der kleinste Hochschulcampus in Europa mit 300 Studierenden.
Ach, das ist ja so groß wie eine Grundschule in Hamburg.
Genau. Da lernt man sich auch sehr intensiv kennen und wird teilweise auch sehr, sehr sportlich.
Ja, cool. Das ist natürlich ein ganz anderes gemeinsames Gefühl als eine Uni mit 40.000. Ne?
Ja.
So, was wir hier in Hamburg haben. Du hast eben gesagt, du warst, Christian, einer der wenigen männlichen Diätologie-Studenten. Hast du dafür eine Erklärung? Weil das finde ich spannend. Ist das so, dass Frauen da mehr hingucken, was Ernährung betrifft?
Ja, also wahrscheinlich ist es so, dass von den Bewerbern und Bewerberinnen viel mehr Frauen sind schon mal generell. Und sehr häufig, dass ernährungsinteressierte männliche Individuen häufiger wahrscheinlich dann in Sport und Bewegung hineinstudieren. Sprich, da trennt sich erstens mal die Spreu vom Weizen, glaube ich, und dadurch wird es dann ziemlich eine weibliche Domäne sein. Was mich allerdings nicht gehindert hat dran, sondern ich habe es vielmehr als genialen Benefit für mich gesehen, weil mein Lernen hat großteils daraus bestanden, dass ich diskutiert habe. Und mit Frauen kommt man wesentlich einfacher über Ernährung ins Gespräch als jetzt mit Männern, weil die wollen das meistens irgendwie still und heimlich und auf eigene Faust wahrscheinlich durchmachen. So habe ich viel diskutieren und reden können und mir sehr viel Fachliteratur gespart, einfach im Gespräch herausgefunden, aha, wie funktioniert der Körper genau und was würde man dementsprechend brauchen.
Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, sorry, wer von euch beiden auch im Krankenhaus gearbeitet hat, gerade im Besonderen auf Stoffwechselkrankheiten bezogen. Das bist auch du, Christian, richtig?
Das war nicht unbedingt im Krankenhaus. Das war, ich habe diverse Praktika machen dürfen während des Studiums. Da war ich in verschiedenen Krankenhäusern. Zum Beispiel eben auf der Nephrologie, die Nierenambulanz quasi, dort wo Probleme oder Ernährungsprobleme aufgrund der Nierenfunktion zum Beispiel behandelt werden können. Dann natürlich auch Magen-Darm, dann auf der Kinderstation. Aber tendenziell hat es mich dann eben ins Vortragswesen hineingezogen. Und da war es allerdings auch interessant, da durfte ich eben das Ganze unterrichten einerseits. Andererseits habe ich dann auch betriebliche Gesundheitsförderung betreiben dürfen, was dann auch sehr häufig auf den Stoffwechsel bezogen war. Klassisch verschiedene Berufsgruppen, die durch den Berufsalltag irgendwie gefährdet sind, dass sie jetzt zu viel sitzen und zu viel essen bzw. trinken. Und da wird der Stoffwechsel eben früher oder später bei den meisten Menschen entgleisen können. Nicht bei jedem, so wie immer. Aber kann passieren und da ist die Prävention am allerbesten, wenn man genau bei solchen Berufsgruppen ansetzen kann und sagt, hey, passt auf, Leberkassemmel ist zwei von drei Teilen auch von einer vollwertigen Mahlzeit sind dabei. Irgendwo muss noch ein Obst oder Gemüse dabei sein, dass man satt wird davon und auch Vitamine, Mineralstoffe bekommt und aufs Klo gehen kann. Dann kann man die Leberkässemmel zum Beispiel optimieren. Man könnte aber auch irgendein mageres Fleisch verwenden und einfach die Tipps perfekt angepasst an die jeweilige Berufsgruppe.
Otto, vielleicht magst du mir da eine Antwort drauf geben. Und zwar, wenn ich das jetzt so höre mit ein paar Vitaminen und Spurenelemente und was da so alles zugehört, wenn ich mir das so in meinem laienhaften Verständnis vorstelle, unsere Ernährung wenn ich in den Supermarkt gehe, glaube ich, enthält nicht mehr das, was wir eigentlich glauben, zu uns zu nehmen, wenn wir eine Paprika, Tomate und eine Gurke kaufen und da uns daraus ein bisschen Salat schnibbeln, noch ein bisschen Olivenöl drüber und vielleicht noch ein bisschen gefakten Feta-Käse. Wie können wir das vielleicht ein bisschen kompensieren? Reicht da zu sagen, okay, ich gehe lieber auf den Wochenmarkt und kaufe da direkt beim Obst- und Gemüsehändler? Oder wie stehst du dazu?
Da kommt noch dazu, das habe ich mir bis jetzt noch verschwiegen. Ich bin in einer Gärtnerei aufgewachsen, wo wir einerseits für uns selbst produziert haben und die Gärtnerei ist natürlich auch immer weiter gewachsen und wir dann auch natürlich für die Nahrungsmittelindustrie produziert haben.
Okay.
Und da gibt es dann schon einen großen Unterschied jetzt, ob man jetzt Dinge am Wochenmarkt kauft vom Bauern oder eben im Supermarkt. Da bin ich ganz bei dir, dass wir nicht mehr die Dinge essen, die wir glauben zu essen, wenn wir sie im Supermarkt kaufen. Vor allem bedingt dadurch, dass Sorten, die es im Supermarkt zu kaufen gibt, einen ganz anderen Zweck erfüllen, als Nahrungsmittel ursprünglich erfüllen hätten sollen. Oder, Supermarktsorten, gerade beim Gemüse, haben ein paar wenige Kriterien. Sie müssen schnell wachsen, sie müssen viel tragen, müssen krankheitsresistent sein und sie müssen schön ausschauen und lange halten. Wie das Ding schmeckt und was da drinnen ist, ist relativ unwichtig. Oftmals wird dann kurz vor der Ernte noch anständig Stickstoff in den Boden reingeschüttet, damit die Pflanze Wasser saugt und in die Früchte reinpumpt, damit die anständig Wasser eben im Endeffekt dann drinnen hat und dementsprechend mehr Gewicht hat.
Ja.
Das ist natürlich billiger und besser für das Industrieunternehmen, wenn sie schwere Produkte verkaufen können und das bewerkstelligen sie mit Wasser, das kostet nicht viel. Und das kriegen wir dann dort zu kaufen. Das ist, wie gesagt, ein anderes System. Also ich war früher auch Supermarktopfer, wenn ich das so nennen darf. mittlerweile versuche ich das so gut wie möglich zu vermeiden. Und pflanze mein Gemüse teilweise selbst an, so gut es mir gelingt in der Stadt. Auf der anderen Seite habe ich meine Bauern und meinen Bauernmarkt, wo ich dann gerne hingehe. Im Winter dann immer eine schwierige Sache, wenn es nur noch Kraut und Rüben gibt. Da bin ich auch nicht so der große Aber da wäre mein persönlicher Tipp dann, weil man soll ja nicht auf Gemüse verzichten, dass man da in dem Fall auf Tiefkühlgemüse zurückgreift. Da gibt es wieder andere Sorten, die werden dann im Prinzip in vollster Reife am Feld geerntet und haben dann bis zum Schockfrost ungefähr 20 Minuten Zeit. Es wird geerntet, gewaschen, geschnitten vielleicht noch und schockgefrostet. Das heißt, da ist vor allem dieser Haltbarkeitsaspekt nicht mehr dahinter bei diesen Sorten. Und die können ausreifen, was ja bei dem Gemüse, das im Supermarkt liegt, nicht der Fall ist. Vor allem, wenn es vielleicht sogar aus Übersee kommt, dann wird es immer komplett unreif geerntet und muss dann im Lager weiterreifen, wo natürlich keine Nährstoffe mehr zugeführt werden.
Ja, cool. Sehr schön. Wo du das sagst, zum Teil eigenes Gemüse anbauen in der Stadt, das hast du ja auch selber eingeschränkt, das ist ja nicht einfach, aber was könnt ihr denn da vielleicht für Tipps raushauen, bevor wir gleich mal in die andere Richtung Sport gehen? Christian, hast du da eine Idee? Also wir haben jetzt das erste Mal Kartoffeln selbst angepflanzt.
Wow, okay.
Und zwar nicht in einem Beet, sondern in so Stapelkisten, die haben eine dreieckige Form und dann kannst du sie versetzt hochstapeln. Dann hast du eben halt wirklich nur einen Quadratmeter, den du brauchst.
Ja.
Und da haben wir 8 Kilo Kartoffeln rausgezogen.
Respekt, sehr cool. Wirklich Respekt. Ich habe jetzt auch an eine stapelbare Lösung für jedermann gedacht schon mal, aber noch ein bisschen kleiner. Generell wirklich Respekt, dass man Wurzelgemüse auch in der Stadt recht gut und quasi 8 Kilo davon machen kann, Hut ab. Ich habe an einen Sprossenturm gedacht, sprich jeder Mensch mit Zugang zu ein bisschen Licht und auch Wasser und entweder man kauft sich einen sogenannten Sprossenturm oder man nimmt einfach ein Einmachglas, macht ein paar Löcher in den Deckel hinein und wirft dort ein paar verschiedene Saaten, die es eben gibt, zu kaufen zum Beispiel, hinein und wartet ein bisschen, dann kann man ganz einfach seine eigenen Sprossen ziehen. Beispiele dafür wären zum Beispiel Rettichsamen, Alfalfa-Sprossen, Brokkolisamen, Munkbohnen etc. etc. Da gibt es wirklich eine enorme Vielfalt mit diversesten Geschmäckern, meistens auch irgendwie würztechnisch gut zu verwenden. Und so kann wirklich jeder Mensch mit egal wie kleiner Wohnung, kann man dann wirklich zu seinen eigenen Vitaminen kommen. Weil die Saaten und Keime, die man da zum Keimen bringt, das ist wirklich genial. Einerseits wird es leichter verdaubar, andererseits entstehen dadurch neue Vitamine. Die Mineralstoffe, die schon drinnen sind oder gegebenenfalls im Wasser auch drinnen sind, werden bioverfügbarer, sprich leichter zum Aufnehmen. Und man hat ja quasi so wie bei Sojasprossen, hat man auch bei der Sojabohne Eiweiß drinnen und man könnte zum Beispiel auch zu einem größeren Menge an pflanzlichem Eiweiß kommen, was jetzt nicht so tragisch viel besser oder sinnvoller wäre als tierisches Eiweiß. Aber generell ist es ein sehr wichtiger Baustoff im Körper und daher, wieso nicht, einfach mal ein Brötchen mit einem Aufstrich nach Wahl und einigen Sprossen drauf, hat man schon einiges abgedeckt und so eine Art Multivitamintablette in Essensform substituiert.
Ja, cool. Wir kommen mal zu dem langsam, was ihr so zusammen gemacht habt. Christian, du kommst ja aus dem Extremsport. Was hast du denn da gemacht?
Ja, ich habe während dem Studium meine sportliche Leidenschaft etwas perfektioniert, sage ich jetzt ganz gerne. Bin davor mit dem Fahrrad schon mal auf Urlaub gefahren. Im Jahre 2010 habe ich damit gestartet, bin nach Kroatien geradelt. Mit einem selbst reparierten, kaputten Fahrrad von meiner Mutter, das ich dann gleich dort gelassen habe. Das war zum ersten Mal alleine unterwegs. 18 Jahre war ich da, bin 400 Kilometer nach Kroatien gefahren und mein Hintern hat leicht geblutet. Ich habe Sehnenscheidenentzündungen gehabt auf beiden Achillessehnen, links und rechts, und danach scheinbar gesagt, dass ich sowas nie mehr machen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn. 2011 bin ich wieder nach Kroatien gefahren auf Urlaub, 2012 dann nach Irland, 2013 dann zum Nordkap. Und im Laufe der Jahre bis zum Jahr 2015 habe ich dann 42 Länder mit dem Fahrrad erobert und habe mich sozusagen als Ultradistanz-Radurlauber bzw. Ultradistanz-Radfahrer, ich sage jetzt, selbst vermarktet. Mit dem Jahr 2015 bin ich dann auch fertig geworden mit dem Studium, habe dann mich als Ernährungsberater und Extremsportler bezeichnet, weil ich eben außerhalb der menschlichen normalen Leistungsgrenzen mit dem Fahrrad unterwegs war und habe dann solche Sachen gemacht wie von meiner neuen Heimat Bern, also in der Schweiz, so schnell wie möglich mit dem Fahrrad nach Graz zu fahren und das vor Weihnachten, dass ich mit meiner Familie dann wieder Weihnachten verbringen kann. Habe das Ganze Home Before Christmas Tour genannt und leider bin ich erst am 21.12. um 8 Uhr morgens losgefahren und war innerhalb von 67 Stunden bei minus 7 Grad in der Nacht selbstständig dann zu Hause. Habe 2x3 Stunden irgendwo geschlafen. Der Rest war eben irgendwie Essen, Radfahren, schauen, dass man irgendwo schlafen kann, etc. etc.
Wasser besorgen,
genau. Ich glaube, ich bringe die Story jetzt wirklich. 80 Kilometer vor meinem Ziel ist mir das Wasser leider eingefroren und ich habe nur noch eine Thermoskanne gehabt, die eben mein Wasser nicht einfrieren lässt bei minus 7 Grad. Und da bin ich in Bruck bei einem Freudenhaus vorbeigefahren, weil um 2.30 Uhr morgens hat am 24. Dezember nicht mal mehr die Tankstelle offen. Und ich habe im Freudenhaus, bei meinem allerersten Freudenhausbesuch, habe ich um ein Wasser gefragt und tatsächlich eins bekommen. Und 3-4 Stunden später war ich dann auch schon nördlich von Graz wieder in Kumberg zu Hause.
Ja, das hört sich sportlich an, ja.
Ja, ein Jahr später habe ich dann die sogenannte As High As Possible Tour erfunden und kreiert und gemacht. Das war vom niedrigsten zum höchsten Punkt Europas mit einem Kajak und dem Fahrrad. und bin da von Holland bei -7 Metern losgefahren und im Endeffekt knapp 100 Tage später beim Mount Elbrus in Russland auf dem Gipfel von Mount Elbrus auf 5642 Meter gelandet und bin stolz nach Österreich zurückgekehrt und habe meinen Freunden berichtet, dass mir in Europa nichts mehr passieren könnte, weil ich habe ja jetzt alles schon gesehen mit dem Fahrrad. Ja.
Und wie hast du als Freund Otto, wie hast du darauf reagiert? Hast du gedacht, der tickt ja nicht ganz sauber oder?
Das denke ich mir beim Christian jeden Tag. Wir haben uns schon vorher kennengelernt. Ja. Ja, natürlich denkt man sich das auch. Das sind schon irrsinnig gewaltige Sachen, die der Christian da gemacht hat. Vor allem seine Touren waren immer in Eigenregie, in Eigenversorgung. Und ja, also wie gesagt, genial, was er da alles geleistet hat. Und ja, gegipfelt hat das Ganze ja dann im Endeffekt, wie er von der As High As Possible Tour dann nach Österreich zurückgekommen ist. Also wir haben da währenddessen auch schon immer Kontakt gehabt. Und wo er mir Dinge erzählt hat. Aber dann hat er mir im Prinzip so den Endbericht von der Tour gegeben. Und ja, nach diesem Gespräch hat der Christian dann zum Überlegen begonnen, was mache ich denn dann im nächsten Jahr? Also das war 2016, der hat schon mit der Planung für 2017 dann begonnen. Und wir sind damals bei mir auf der Couch gesessen und haben dann herumphilosophiert, was gäbe es da denn noch? Wie der Christian gesagt hat, in Europa kann ihm nichts mehr passieren, die Touren, das hat er jetzt da alles durch. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen wir was anderes machen. Und an diesem Abend wurde dann die Idee der Hunger Games geboren. Da möchte ich aber noch dazu anmerken, der Christian hat mich jahrelang geimpft betreffend seiner Touren, dass er die immer nur alleine machen möchte. Ein Partner bei der Tour, das wäre Ballast und das kann er nicht brauchen und da muss man nur auf den aufpassen und man muss sich umeinander kümmern und einmal, ja, auf jeden Fall hat er mich dann am Ende gefragt, hey Otto, bist du bei der Idee dabei? Und ich sage, Christian, ich bin kein Extremsportler. Ich weiß nicht, ob sich das umsetzen lässt. Wird schwierig. Na klar bin ich dabei. Und haben dann eben dann das Ganze niedergeschrieben. Kurz gesagt, der Plan war eine Tour durch Österreich. Ohne Ausrüstung, ohne Essen, ohne Geld, ohne Almosen, ohne Betteln, ohne nichts. Und das wollen wir umsetzen. Alles zu Fuß.
Was heißt ohne Ausrüstung? Auch kein Taschenmesser, kein Feuerzeug, keine solche Hilfsmittel?
Korrekt. Also wir haben das dann im Nachhinein natürlich dann genau definiert, wie werden wir das machen. Und haben uns dann festgelegt, eben die Gehstrecke soll zwischen 200 und 300 Kilometer Luftlinie betragen. Mhm. Und die Ausrüstung und Anführungszeichen, die wir dazu mitnehmen, sind zwei Garnituren Kleidung, ein Rucksack, den wir mitnehmen, damit wir auch die zweite Garnitur Kleidung tragen können. Und was noch dazugekommen ist, eben das ganze technische Equipment, also GoPro, Solarladepanel, externe Festplatte und so weiter und so fort, weil wir diese Tour natürlich auch in der Öffentlichkeit dann vermarktet haben. Und da mussten wir viel Gewicht mittragen. Aber es war halt leider nichts Nützliches. Das Einzige, was nützlich sein hätte können, was wir dabei hatten, war ein Verbandskasten und zwei Notnahrungswürfel. Mhm. Das war alles einfoliert, also eingeschweißt, damit wir auch am Schluss dann den Nachweis erbringen konnten, wir haben es nicht gebraucht, was ja dann Gott sei Dank auch so der Fall war. Ja, aber das war das, was wir ausrüstungstechnisch mit hatten. Genau, und die Schuhe. Klar, der Sonnenhut.
Und was ist mit Schlafmöglichkeiten? Kein Zelt, kein Schlafsack?
Nein. Alles, was man auf dem Weg finden würde, was irgendwo weggeworfen wurde, zum Beispiel eine Plane oder sowas, das kann man dann als Art Schlafsack verwenden. Ne? Glücklicherweise hat es knapp
48 Stunden oder so gedauert, bis wir so eine Plane gefunden haben. Und das war dann unser fiktiver 1 mm Komfortschlafsack, mit dem man dann zum Beispiel auf kreativen Orten schlafen kann, so wie am Sandstrand unter einer Brücke in einer bekannten Ortschaft, Irtning, oder in einem Steinbruch, wenn der Regen viel zu extrem wird oder das Gewitter so extrem wird, dass einem die Blitze sonst irgendwie Angst einjagen würden. Ja, verlassene Gebäude, alles Mögliche, aber eben nichts Bequemes zum Schlafen dabei. Außer den Ort. Also damit, danke. Damit du weißt, worum es da geht, der 1 mm Komfortschlafsack, das ist diese klassische grüne Bauplane gewesen mit diesen Ösen am Rand.
Und wie gesagt, Spitzname die gute Plane, die gibt es jetzt immer noch.
Und ja, die haben wir gerettet und behalten. Ja. Die hat uns dort wirklich das Leben enorm erleichtert. Egal, ob wir am Tag draußen waren und die mal am Boden hinlegen können haben, wenn es nass war, damit wir eben uns ausrasten können und uns nicht ins Nasse setzen müssen. Wir haben auf der Tour 35% Regenzeit gehabt. In der Nacht, also wenn wir in höheren Lagen waren, haben wir uns drinnen eingerollt zu zweit. Und das ist ja dann doch eine Plastikplane, da bleibt die Wärme dann auch drunter. Das war ganz, ganz wichtig. Teilweise hat sie als Regenschutz gedient, als Transportmittel, dass wir was draufgelegt haben und gezogen haben. Alles war dabei.
Wo hat dann genau diese Tour stattgefunden? Mögt ihr das nochmal kundtun?
Vielleicht noch einen Schritt davor. Wie haben wir also Start- und Zielpunkt auserkoren?
Ja, genau.
Wir wollten uns nicht festlegen müssen.
Das wäre zu einfach gewesen.
Und Österreich ist überall schön.
Und jetzt haben wir gesagt, es gibt in Graz eine riesige Sportveranstaltung, den Grazathlon. Das ist ein Hürdenlauf durch die Stadt, wo immer mehrere tausend Teilnehmer sind. Und im Augarten beginnt das Ganze. Also es ist ein großer Park in Graz mit einer großen Veranstaltung und einer riesen Bühne. Und wir waren damals auf dieser Bühne, hatten eine riesige Österreich-Karte dabei. Also die haben wir von Feiertag und Bernd, von seinem Buchdruckverlag bekommen. Die war, keine Ahnung, zwei mal drei Meter. Ja, und haben die oben auf dieser Starttribüne positioniert und zwei Teilnehmer vom Grazathlon haben dann per Dartpfeil ermittelt, wo wir starten und landen. Der erste Pfeil als Startpunkt ist in Weinberg im Burgenland gelandet. Das ist in der Nähe von Pinkerfeld. Muss man auch nicht kennen. Das ja, das Burgenland schon. Nein, nichts gegen unsere Nachbarn.
Also Startpunkt war in Weinberg im Burgenland. Ja.
Und dann haben wir eben eine Schnur gespannt, wo wir den Radius mit 200 und 300 Kilometer Luftlinie runtergezogen haben. Und der zweite Pfeil ist dann in den Kitzbüheler Alpen gelandet, auf dem Mittagskogel, direkt am Gipfel, ein 2000er.
Ja, in der Nähe von Mittersil war das, ja.
Also noch auf Salzburger Seite, noch nicht im Tiroler Bundesland. Aber gute Wegstrecke und eben vor allem ganz, ganz viele Höhenmeter. Das hat uns sehr gefreut.
Yeah. Okay. Und ziemlich an die Grenze von den 300 Kilometern Luftlinie.
Okay. Wenn wir jetzt den Namen uns nochmal angucken, Hunger Games, und ihr dürft nicht betteln gehen, ihr habt kein Geld mit, um euch beim nächstgelegenen Bäcker in irgendeiner kleinen Ortschaft die Semmel zu kaufen. Ganz dumme Frage, habt ihr nur von Regenwürmern und Maden gelebt? Oder?
Gott sei Dank nicht. Der Christian hat zwar mal eine Heuschrecke verkostet. zu seinem Übel hat er es roh versucht.
Ja.
Und sein Statement dazu war dann, es schmeckt wie Rotze.
Okay, super.
Also generell war ja das Essen einer der größten Sorgen von mir als Diätologen persönlich. Und mir war klar, dass man mehrere verschiedene Möglichkeiten hätte. Man könnte gar nichts essen 14 Tage und das trotzdem irgendwie überleben, aber das wäre kein schönes Leben und vor allem danach. Man könnte diverseste Tiere und darunter auch Insekten töten und sich dann in den Mund hineinstopfen und damit seine Muskelmasse etwas erhalten. Und oder man könnte den Müll in Österreich ein bisschen durchsuchen, weil es wird genügend weggeworfen, zumindest in den Zeitungsartikeln. Aber wenn man dann wirklich darauf angewiesen wäre, findet man so gut wie gar nichts. Man freut sich teilweise über angebissene Jausner in Bushaltestellen zum Beispiel, aber dafür muss man dann keine Heuschrecken töten und auch fressen. Man dürfte natürlich nicht irgendwo in einem Hühnerstall dann irgendein Hühnchen mitnehmen und dann töten, das wäre auch nicht das Ziel und auch nicht der Sinn der Übung. So habe ich eben auch versucht, mit dem Ganzen aus dem Müll etwas zu suchen und den Rest mit Gemüse vom Boden, von Wald und Wiese, was man so weiß, dass man essen kann, aufzufüllen. Habe ich auch versucht, irgendwie sozialkritisch darauf hinzuweisen, es wird in Österreich genügend weggeworfen. Allerdings, ja, was genügend zu essen bedeutet, ist so eine Auslegungssache. Wir waren extrem hungrig die meiste Zeit. Vor allem am Anfang haben wir kaum etwas gefunden. Wir haben uns dazu entschieden, nachts zu spazieren und tagsüber Energie zu sparen während dem Schlaf dann, weil es dort wärmer ist und dadurch am Tag auch weniger Zeit zum Nahrungssuchen im Wald und Wiese gehabt. Und wirklich, es war eine äußerst interessante Erfahrung, einmal zu erkennen, wie ist das, wenn man nicht permanent irgendwas an Essen zur Verfügung hätte, an Supermärkten vorbeispazieren muss und dann halt wieder irgendwo herumspaziert und sucht einen Löwenzahn, ein bisschen was an Heidelbeeren, Himbeeren und Brennnesseln, Himbeeren und Brennnessel. Und ja, alles, was die Natur sonst noch hergibt, zu dieser Jahreszeit. Um das zu sagen, es war Juli, vom 7. Juli bis zum 19. Juli sind wir dann marschiert.
Das heißt, muss dazu sagen, nahrungsmitteltechnisch haben wir uns bewusst für den Juli entschieden, dass wir das im Juli machen, weil abgesehen von den Wintermonaten ist der Juli der schwierigste für sowas. Okay. Also alle Dinge, die schon reif sind, waren bereits reif und alle Dinge, die erst reif werden, kann man dann noch nicht essen.
Das heißt also, wenn ihr irgendwo auf einem Feld oder an einem Feld vorbeigekommen seid, was von Bauer XYZ bestellt wurde, gibt es auch keine...
Nein, also wirklich nur, weil niemand mehr gehört, was weggeworfen wurde. Das war der Deal eben. Also wir haben uns da... Also der Grundgedanke war ja, wir klinken uns aus der Zivilisation aus.
Ja.
Wow. Also wir nutzen keine zivile Infrastruktur, aber wenn natürlich Leute was wegwerfen und das gehört niemandem mehr, das gilt.
Ja, ja,
okay. Leider ist das nie passiert, zum Beispiel, dass eine Kuh außerhalb des Gatters irgendwo gestanden wäre, weil wir haben uns in der Vorbereitung nämlich vom Betutschnik Hans aus Schlatzing haben wir uns zeigen lassen, wie man Kühe melkt und haben da ein schönes YouTube-Video verfasst, allerdings sind die Finger nie zum Einsatz gekommen und keine Milch für uns.
Okay, aber also Essen ist ja das eine, aber wichtiger ist ja noch, also wir können ja länger ohne Essen, ohne feste Nahrung leben als ohne Wasser.
Absolut richtig.
Wie habt ihr das gelöst?
Wasser ist in Österreich jetzt nicht das große Problem. Grundsätzlich, sobald es fließend Wasser ist, kann man es bei uns trinken.
Oh, okay.
Man muss nur aufpassen, vor allem wenn man in den Tälern unterwegs ist. Wir in Österreich, es ist ja das ganze Land übersät mit Landwirtschaft. Wenn dort Äcker daneben sind und der ist am Vortag mit dem Jauchewagen gefahren, dann sollte man dort unten kein Wasser aus dem Bach raustrinken. Dann muss man halt ein bisschen höher raufgehen und oben den Fluss berauben. Das Gute war an der Sache auch, wenn man dann körperlich im Prinzip auf dem Zahnfleisch daherkriecht schon, weil übermüdet, weil überlastet, jeden Tag 35 Kilometer und so weiter und so fort, der Körper wird sehr sensibel. Das heißt, wenn man irgendwo ein Wasser trinkt, man schmeckt sofort raus, wenn da irgendwas nicht passt.
Ah, okay.
Das ist ganz extrem. Also man wird sehr viel feinfühliger, die Geschmacksnerven auch beim Essen. Ich habe das gehabt beim Löwenzahn, der aufgrund der Bitterkeit war das einfach so. Also ich habe reingebissen und der Körper hat sofort gesagt, Otto, isst das nicht. Das tut dir nicht gut, das hat sich gar nicht gut angefühlt, und nur weil ich den Geschmack im Mund hatte. Und eben beim Wasser das Gleiche. Wir hatten nur einmal einen Engpass. Das war nach einem schweren Unwetter. Also das war Gewitterwarnstufe 4 von 5, wie wir dann erfahren haben im Nachhinein.
Mit Hagel.
Mit Hagel und allem. Also wir haben da Unterschlupf in einem Steinbruch gesucht und sind in diesem Steinbruch, also in dieser Höhle, so 15 Meter tief in der Höhle drin gewesen. Aber durch den Sturm, der draußen gegangen ist, sind wir da drinnen trotzdem nass geworden, weil es das den Regen eben in diese Höhle reingetragen hat. Und am nächsten Tag in der Früh, wie wir da wieder raus sind, war draußen Winterlandschaft, weil noch das ganze Eis vom Hagel unten gegen ist. Die Straße oben war gesperrt, weil die Mure abgegangen ist. Und wir sind dann dadurch. Neben der Straße ist normal ein Bach mit geschätzt 30 cm Tiefgang. An diesem Tag war dieser Bach ungefähr 2,5 Meter tief. Also er war abschließend mit der Straße oben. Und dunkelbraun mit Schlamm. Mhm. Und da sind wir sehr, sehr lange gegangen, bis wir wieder Wasser hatten dann. Also eine kleine Reserve war noch da, aber die war nur zum Mund befeuchten,
okay.
Um es bei Laune zu halten.
Ja, wie du vorhin gesagt hast, so komplett abkoppeln oder ausklinken aus der Gesellschaft, das bedeutet auch beim Trinken, hättet ihr jetzt keine Reinigungstabletten für Wasser mitnehmen können?
Genau, richtig. Das haben wir auch nicht.
Mhm, okay.
Um das mal so zusammenzufassen, die feinfühlige Zunge vom Otto ist definitiv feinfühlig geworden und er hat mehrmals als ich glaube in Zahlen 3:1, auch unter Durchfallsymptomen gelitten. Mhm. Ja, ich glaube, bei mir ist der Magen auch ein bisschen aggressiver, dass der sagt, hey, auch wenn es schlecht schmeckt, dann wird er das ein bisschen abtöten. Und man kann ja auch tagsüber zum Beispiel, wenn man eine Wasserflasche findet, die findet man leider überall an Österreichs Straßen, kann man das ein bisschen am Rucksack so befestigen, dass die Sonne drauf scheint. Und nach circa einer Stunde, wenn die Wasserflasche recht sauber ist, würde eben die UV-Strahlung von der Sonne das Wasser ein bisschen besser desinfiziert haben. Okay. Ähnlicher Effekt wie jetzt bei den Chlortabletten. Natürlich löst sich leider auch vom Plastik etwas ab, das dann im Wasser zu finden ist, aber alles wesentlich besser als jetzt zu verdursten oder zu dehydrieren.
Es gibt sonst ja auch noch weitere Möglichkeiten. Also man kann sich ja auch dann aus der eigenen Kleidung Filter bauen. Würde man jetzt wirklich irgendwo, also so wie dieses braune Wasser im Fluss, wenn man gar nicht drum herum kommt, füllt man das in die eine Flasche ab, baut sich aus der Kleidung im Prinzip einen groben Filter, lässt das einmal durch und kocht das Wasser dann wieder ab. Vielleicht kriegt man mit irgendwas noch einen feineren Filter zusammen und macht das Ganze dann zweimal, dann ist man schon ziemlich auf der sicheren Seite. Schlamm an sich ist ja jetzt nichts Giftiges, Bakterien sollte man abtöten. Um sicher zu gehen, wie gesagt, in Österreich ist das nicht das große Thema, sofern man nicht neben dem Acker sein Wasser
nimmt. Ja. Ja. Bezüglich Abkochen, man findet leider auf Österreichs Straßen auch recht häufig Feuerzeug auf dem Boden. Man kann aber auch mit Batterien Feuer machen und so kann man das recht einfach lösen, das Problem.
Mhm. Wie lange wart ihr jetzt unterwegs und was ist so die Quintessenz aus dieser Tour gewesen?
Also unterwegs waren wir 11,5 Tage, vom 7. Juli bis zum 19. Juli. Mhm. Und knappe 396 oder 400 Kilometer. Ja, und die Quintessenz.
Oh, da gibt es vieles.
Was lernt man von sowas?
Ja, genau. Dann haut man zwei Sachen raus oder drei.
Ja. Also, was den Körper an sich angeht, habe ich da, also, oder ist das jetzt anders formuliert? Ich habe Gesundheitsmanagement studiert und sehr viel über die Physiologie und die Funktion des Körpers gelernt, auch über Ernährung, Stoffwechsel, ja, quer durch die Bank. Und man muss sagen, also wir wissen schon recht viel über den Körper, aber es ist noch lange nicht erforscht. Und da habe ich mir natürlich auch während dem Studium schon einige Gedanken dazu gemacht, wie könnten einzelne Dinge einfach zusammenhängen. Und diese Tour hat mir das einfach nochmal aufgezeigt, so wie ich vorhin schon erwähnt habe, eben wenn man auf Level 0 unterwegs ist und am Zahnfleisch kriecht, der Körper meldet sich, wenn was gut ist und wenn was schlecht ist. Und er macht das dann aber sofort. Ja, es sind keine Reserven mehr da. Und eben über die einzelnen Funktionen habe ich da irrsinnig viel gelernt. Auch eben, was Nahrungsmittel mit dem Körper machen. Das beste Beispiel war immer, wenn wir irgendwo reifes Obst gefunden haben. Reifes, süßes, zuckerhaltiges Obst. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das reinhaut, wenn du das dann isst. Du bist auf Level 0
mit Energie
und dann isst du ein paar von den Früchten, schaust auf die Uhr, 15 bis 20 Minuten vergehen und auf einmal, das fühlt sich an, wie wenn man sich 4 Liter Kaffee auf Ex reinhaut und auf einmal hat man die volle Energie und es geht dahin und es geht dann ungefähr 30 Minuten. Was nach den 30 Minuten passiert, erspare ich dir jetzt, weil da ist man dann schlechter drauf als davor. Da ist auch zwischen uns dann irgendwie, das ist mein Learnings zwischen uns dann auch, weil wenn dann die Stimmung auf einmal kippt, weil man von diesem Hoch auf einmal wieder komplett runtergeklatscht wird, da sollte man sich schon ein bisschen aus dem Weg gehen oder zumindest Verständnis füreinander zeigen, damit auch beide dann am Ziel ankommen und nicht einer irgendwo verscharrt wird.
Gegessen hat.
Okay. Im Vorgespräch hattest du mir erzählt, Otto, dass du hattest ja schon vorher irgendwie nur 10% Körperfett. Das ist ja schon recht wenig.
Ja.
Weniger als, ich sag mal, der deutsche Durchschnitt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber denke ich mal, ist nicht groß anders.
Ja.
Und im Ziel hattest du dann einen Körperfettanteil von 6,9.
Richtig.
Das heißt, innerhalb von 11 Tagen fast 3% an Körperfett verloren. Außer, dass man es jetzt wahrscheinlich auch sieht oder gesehen hat zu dem Zeitpunkt, dass da einfach Körperfett verloren wurde. Hast du das auch irgendwie körperlich gespürt?
Ja. Für die Zuseher jetzt, oder Zuhörer in dem Fall, Sie sehen mich ja nicht, ich bin 1,87 Meter groß, damit man das dann auch ein bisschen einschätzen kann. Und ich habe die Tour dann mit 72,5 Kilo beendet. Wir haben ja davor und danach einen kompletten medizinischen Check gemacht mit allem. Und eben mit 6,9% Körperfett dann, also wir sind ja da im Juli zurückgekommen, ist mir dann schon aufgefallen, auch im Sommer am Abend wird es auf einmal kühl.
Okay.
Ich habe das vorher nicht gekannt, ich war nie kälteempfindlich, ganz im Gegenteil. Da wurde ich es dann, der Winter darauf war dann kalt für mich. Das habe ich gar nicht gekannt, ich bin dann auch gar nicht mehr gern rausgegangen. Und gleichzeitig habe ich die Ursache natürlich gekannt und habe gesagt, ich muss jetzt wieder zunehmen und habe angefangen, süße Sachen wieder zu essen, was normal nicht so mein Ding ist und meine Ernährung eben umgestellt, um wieder Gewicht drauf zu bekommen, was mir 2 Jahre lang dann nicht gelungen ist.
Okay.
Also ich hatte 2 Jahre lang konstant 72,5 bzw. 73 Kilo und bin da nicht mehr drüber hinausgekommen. Das hat sich dann erst im letzten Jahr jetzt dann einmal kurzzeitig geändert. Da bin ich dann auf den 80 Kilo wieder drauf gewesen, also 80 bis 85, das ist dann ja auch mein Wohlfühlgewicht und habe es dann aber, und ich weiß nicht warum, über den Winter letzten Jahres verloren und Winter ist sowieso nicht meine aktivste Zeit. Ich bin da ein sportbegeisterter Mensch, sofern es warm draußen ist. Und im Winter sowieso nicht. Und jetzt aber letzten Winter war ja dann auch noch der Corona-Lockdown. Von dem her mit Tennishalle, alles hatte zu, Boulder-Club zu, also kein Sport für mich, aber gegessen habe ich doppelt so viel und bin jetzt wieder auf 73 Kilo herum gewesen. Mhm. Aber es geht jetzt wieder, also es pendelt sich ein, aber diese Tour hatte definitiv körperliche Auswirkungen bei mir.
Okay. Ihr habt dann im Vorgespräch erzählt, die Idee fand ich mega. Die nächste Idee war, aus Müll, den ihr an der Mur findet, ein Floß zu bauen und dann zurück nach Graz zu paddeln oder was man dann, wie man ein Floß auch immer bewegt. Ich weiß nicht, ob das Starken oder Paddeln oder wie ihr da hättet vorwärts kommen wollen, nur durch die Strömung, keine Ahnung. Wie seid ihr darauf gekommen und was ist aus der Idee dann letztlich geworden?
Also eine meiner Quintessenzen von der Tour war selbst, man verbringt zu wenig Zeit miteinander auf genau solchen Situationen, wo man extremen Situationen ausgesetzt ist. Und daher wäre auch ganz praktisch gewesen, hätten wir zum Beispiel 2018 schon die nächste Tour gemacht, aber im Laufe der Jahre hat sich das ein bisschen versiebt ein bisschen. Und wir sind jetzt im Jahre 2021 wieder aktiver ins Gespräch gekommen, eben unter anderem durch das Vorgespräch, dass wir noch eine Tour machen sollten. Und da genau diese Idee, die du zusammengefasst hast, wir spazieren der Mur entlang, wollen ein bisschen Müll sammeln, weil davon auch wieder zu viel herumliegt und damit dann ein Floß basteln, wo wir uns die Mur hinuntertreiben lassen, um wieder nach Graz zurückzukehren. Also die Müllidee ist auch daher gekommen, eben da wir auf den Hangar Games einfach gesehen haben, wie viel Müll herumliegt. Also man braucht ja nicht mal zu einem Mistkübel gehen, um Müll zu finden, sondern man braucht nur der Straße entlang gehen. Mhm. Und da liegen nicht nur McDonald's-Pommes-Verpackungen, sondern da liegt alles. Wenn man ein Fahrrad braucht, wenn man lang genug an der Straße entlang geht, es liegt irgendwann auch ein Fahrrad. Also man findet alles. Und das war eben auch schon auf der Tour, dass so, hey, wofür könnten wir das jetzt brauchen alles?
Okay.
Und da hatten wir dann gesagt, naja, es wäre ja auch gut, um vielleicht hier etwas öffentlichkeitswirksam dann zu machen, eben wieder so eine Tour, wo wir das Thema Müll dann genauer abarbeiten, weil in dem Fall haben wir den Müll hauptsächlich zur Ernährung verwendet und gehofft, dass da irgendwo Kekse drin liegen oder das Schulbrot oder solche Sachen. Aber da kann man ja mehr draus machen und da liegen auch nützliche Sachen. Und dann haben wir gedacht, wenn wir mit dem Müll eine Tour machen können, dann hat es vielleicht einen ganz anderen Stellenwert.
Ja, okay, cool. Und ist dieses Projekt jetzt gestrichen oder wie sieht das aus?
Nein, das ist definitiv nicht gestrichen. Wir haben nur beschlossen, es lässt sich nicht auf der Mur umsetzen.
Okay.
Und aus dem einfachen Grund, dass auf der Mur, also die Mur ist mit Kraftwerken verbaut. Mhm. Übertrieben viele Kraftwerke, von dem her, nein, das geht nicht. Wir haben uns jetzt auch schon nach anderen Flüssen umgesehen, in Österreich, beziehungsweise in Europa dann im nächsten Schritt. Das traurige Fazit aus dieser Recherche war, es gibt zwei unverbaute Flüsse in Europa. Alle anderen sind verbaut. Da müssen wir noch weiter recherchieren, weil sollten diese Flüsse Naturschutzgebiet sein, dann könnte das wieder schwierig werden. Aber wir werden eine Lösung finden, damit wir das umsetzen können. Und soll es der Amazonas werden, dann machen wir das dort unten. Aber wir machen was.
Beim Amazonas könnte man nur gegebenenfalls einige tausend Kilometer schon spazieren, bis man genügend Müll findet. Aber wir gehen mal Delta aufwärts und fahren dann wieder runter.
Aber ihr seid ja geübt.
Hauptsache, wir gewinnen gegen die Piranhas.
Ja.
Okay. Vielleicht, bevor wir zum Ende kommen, ihr beiden. Wie gestaltet ihr denn jetzt überhaupt im Moment dann euer Leben? Wer arbeitet was? Um dann vielleicht auch wieder ein bisschen was für solche Projekte zu haben. Was arbeitest du, Christian?
Ich bin nach 6 Jahren in der Schweiz, großteils unterrichten, bin ich zurückgekommen nach Österreich und habe meinen Diätologie-Job an den temporären Nagel gehängt und bin jetzt Gärtnerhelfer. Und das Teilzeit. Sprich, ich habe ganz klar gesagt, für mich persönlich ist es nicht so wichtig, viel Geld zu verdienen, sondern eher mehr Freizeit zu haben.
Ja.
In dieser Freizeit bin ich jetzt so, dass ich einerseits gerne meinem Bruder auf einer Baustelle helfe, weil die gerade ein Haus gebaut haben, meinen Eltern auf der ehemaligen Landwirtschaft noch ein bisschen helfe, anderen Leuten helfe oder einfach mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre und meine Freizeit irgendwie ruhig oder nicht ruhig genieße. Und so kommt es auch, dass ich jetzt von diesem Ort dann mit dem Fahrrad zurück nach Kumberg fahren werde und am Samstag und Sonntag dann bei den Eltern ein bisschen arbeiten werde. So gestalte ich momentan mein Leben und wie ich mich weiterhin fit halte, ist körperlich natürlich das Radfahren und das Arbeiten. Aber geistig ist es mit YouTube nach wie vor ein bisschen hinein zu recherchieren, was gibt es alles für essbare Sachen da in der Natur, von Sträuchern, Büschen, essbare Beeren, Obst, Gemüse, und mit vielen Spaziergängen kann man das dann auch tatsächlich genial lernen und festigen, dass man auch wirklich in der Situation, wenn es drauf ankommt, wirklich genau weiß, das ist diese Pflanze, da kann ich diese Teile recht gut verdauen und das gibt mir den oder den Vorteil, dass ich ein bisschen weniger Hunger habe zum Beispiel. So halte ich mich geistig auch noch auf einem höheren Niveau. Jetzt ist leider in unserer Höhenlage, glaube ich, schon die Schwammerlsaison zu Ende, aber das war jetzt im anfänglichen Herbst vor der Apfelernte meiner Eltern, war das meine Hauptaufgabe, dass ich die Wälder von Kumberg durchforste und mal neue Pilze kennenlerne.
Okay. Otto, wie sieht es bei dir aus?
Bei mir, meinen Lebensunterhalt verdiene ich eben bei der Volkshilfe Steiermark. Es ist ein sozialer Betrieb mit knapp über 3000 Mitarbeiterinnen jetzt, wo ich unsere Einrichtungen dabei unterstütze, dass sie auch zukünftig weiterhin Personal haben. Das ist das eine. Das andere ist, ich bin jetzt auch Veranstaltungsleiter am kleinsten Campus Europas. Also ich bin wieder nach Hause zurückgekehrt, nach Bad Gleichenberg, und darf dort jetzt unterrichten an dem Studiengang, an dem ich selbst studiert hatte. Die geistige Fitness beziehungsweise die Planungen, das lässt sich mit meinen beiden Berufen hier sehr gut kombinieren. Auf der einen Seite, der Hauptjob bei mir, das ist sowieso sehr viel Recherche und Entwicklungsarbeit. Der Job mit den Studierenden, nachdem ich da sozusagen einen unkonventionellen Zugang habe und immer gerne blöde Fragen stelle und die Leute machen lasse, auch da kommt sehr viel Output immer raus. Und ansonsten natürlich allein über meine Hobbys. Ich bin begeisterter Kajakfahrer, bin da auch viel in der Natur unterwegs und nach wie vor eben interessiert bei den ganzen Sachen. Und auch beim Kajakfahren, einfach über die Personen, die man dort hat, kommt man immer wieder zu neuen Dingen. Also ich glaube auch, über diese Schiene wird sich die ein oder andere Tour noch ergeben.
Okay. Gut. Ihr beiden, dann sage ich mal ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit, die ihr investiert habt, und wünsche euch gerne und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei euren weiteren Touren, Unternehmungen, was ihr auch immer noch so für euch plant. Ganz herzlichen Dank euch beiden.
Wenn wir das dann umsetzen, reden wir wieder miteinander.
Ja. Genau. Okay. Ja, vielen Dank.